Börsenradio Network, der Kommentar.
Guten Morgen, Mirko Bormuth hier vom China Digital Leaders aus dem Hause Pi4 Capital. Guten Morgen, Herr Groß.
Guten Morgen, Andi Groß hier. Eben hatten wir uns noch gesprochen und gesehen auf dem China Day in Frankfurt, auf der Euro Finance Week. Und wir sind auseinandergegangen. Ich empfand das als sehr positiv, sehr offen. Wir haben gute Dinge besprochen. Da waren ja auch viele Chinesen dann dabei. Jetzt ist übers Wochenende was passiert in China. Bilder erreichen uns von Protesten, von offenen Protesten. Also das scheint eine Zeitenwende zu sein. Ihre Einschätzung zunächst einmal. Was ist der Status quo? Was weiß man? Was weiß man nicht?
Ja, ganz genau, Herr Groß. Also wir haben tatsächlich auf dem Panel noch gesagt, man sieht die ersten Lockerungen von Zero Covid, so ein gewisser Hoffnungsschimmer, und war nicht ganz froh mit dem Panel, dass wir doch eine recht positive Bilanz ziehen konnten, auch wenn es viele Probleme gibt. Nur keiner hat mit dem gerechnet, was eigentlich früher oder später sowieso hätte passieren müssen, dass es zu einem großen Brand kommt. Die Türen sind verrammelt und verschweißt. Und die Leute im Haus sterben einen jämmerlichen Tod. Genau das ist passiert am Donnerstag in Urumqi in der Xinjiang-Provinz, von der wir sowieso schon viel gehört haben. Nun ausgerechnet dort gab es ja mittlerweile schon über 100 Tage Lockdown. Kaum eine Rede drüber. Ausländische Journalisten leben nicht dort. Deswegen ist das anders als in Shanghai, wo so viel darüber gesprochen wurde im März, April, Mai. Aber Xinjiang ist weit weg. Keiner interessiert sich für dieses Stückchen Land in China. Nur jetzt ist es zu dieser Tragödie gekommen. 10 Menschen sind gestorben, ein 3-jähriges Kind, 9 sind verletzt worden, und das hat massive Wellen verursacht, aber auch ein bisschen dadurch, dass die Lokalregierung das auch auf der PR-Seite ganz schlecht gehandelt hat. Es gab eine Pressekonferenz dazu im Nachgang. Die Leute waren ohnehin schon empört, weil das natürlich in indirekter Hinsicht natürlich auch Covid-Tote sind. Das muss man ja einfach mal so deklarieren. Nur was dann passiert ist auf der Pressekonferenz, ging halt dann wirklich gar nicht mehr. Man hat nämlich gesagt, dass die dort Gestorbenen einfach kein Bewusstsein hatten, wie man sich rettet. Ja, also die haben keine Ahnung gehabt, wo man langlaufen muss, wo die Notausgänge sind, und dass sie schlichtweg da selbst für ihr Ende mit ursächlich verantwortlich sind. Ja, und das hat also eine riesige Protestwelle geführt. Noch in derselben Nacht sind die auf die Stadtregierung zumarschiert, und selbst der stellvertretende Bürgermeister und der Parteisekretär mussten rauskommen und beschwichtigen mit dem Versprechen, am nächsten Tag ein Meeting anzuberaumen der Stadtregierung. Und es hat tatsächlich auch stattgefunden. Und siehe da, man hatte Zero Covid erreicht am nächsten Morgen in Urumqi und angefangen damit, dass alle Niedrigrisikogebiete der Stadt plötzlich nicht mehr im Lockdown waren. Also man sieht, es passieren positive Dinge, dass die Tragödie steht weiterhin, und dass sie dann dafür gesorgt hat, dass jetzt noch viel mehr im ganzen Land passiert, das hätte keiner gedacht.
Wie kann man das, oder wie schätzen Sie das im historischen Kontext ein? Ich gehe als Laie zurück ins Jahr 1989. Da sind zwei Dinge passiert. Da gab es das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens, und es gab den Aufstand in der damaligen DDR. War irgendwie ähnlich angelegt, könnte man sagen. Das Ergebnis war ein völlig unterschiedlich. Das eine war ein Massaker, das andere führte zum Mauerfall.
Genau, in der Tat werden im Augenblick überall, insbesondere natürlich auch auf Twitter, die Parallelen zu 89 rangezogen. Ich würde mal sagen, da sind wir, glaube ich, nicht. Ja, da fehlen einige Komponenten. Fangen wir erstmal damit an, dass natürlich 89 ein ganz, ganz großer Fokus in Peking lag. Da im Rest des Landes ist ja kaum was passiert. Ja, es waren die Pekinger Universitäten und deren Studenten, die dann zum Tiananmen-Platz gezogen sind. Ja, dazu gab es eine klare Leadership. Ja, es gab also Studentenführer, die Wortführer, die klar identifiziert waren. Es gab entsprechende Strukturen. Im Vergleich zu heute, ja, haben wir es mit völlig amorphen Strukturen zu tun. Es gibt keine Führungsebene. Diese diese Protestaktion, ja, die flackern auf im ganzen Lande. Das, wie gesagt, in Urumqi fing das an. Das ist in Shanghai dann passiert, übers Wochenende, in Peking auch, direkt in meiner ehemaligen Nachbarschaft, auch in Chongqing, in einer kleinen Stadt in Xinjiang wie Korla, von der man noch nie gehört hat. Das heißt, überall flackert das jetzt auf und ist aber völlig unorganisiert. Und insofern besteht natürlich dann die Schwierigkeit, anders als 1989, da eine gewisse Organisation hineinzubekommen, eine Art Plattform, die dirigiert, die aber auch gleichzeitig der Ansprechpartner sein kann, ein einheitlicher für die Regierung. Im Augenblick, wenn ich jetzt Xi Jinping wäre oder jemand in der Propagandaabteilung, ich wüsste ja gar nicht, mit wem ich sprechen soll. Insofern ist halt auch das Angebot, darüber zu sprechen, gar nicht wirklich auf dem Tisch. Und da hören, glaube ich, auch wirklich die Parallelen schon auf.
Was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das auch für Sie persönlich? Wir haben uns schon oft unterhalten und die Hörer wissen, Sie haben mehr als die Hälfte Ihres Lebens in China verbracht, in Peking. Sie haben Familie, Ihre Frau, hat Verwandte, Sie haben bekannte Freunde dort. Wie ist momentan die Situation? Wie geht's Ihnen?
Wir haben eben gerade auch noch mit Familie gesprochen. Meine Frau jetzt hier neben mir hat gerade mit ihrer Freundin gesprochen in Peking, die auf WeChat sehr offen ihre wirkliche Stimmung zum Ausdruck gebracht hat, woraufhin meine Frau sie ermahnt hat, dass wir ja immer noch auf WeChat seien und sie mal ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Da hat sie gesagt, das ist mir eigentlich alles egal jetzt. Und ich entschuldige, wenn das vielleicht nicht in die Sendung passt, aber diese Scheißegal-Stimmung, die spürt man im Augenblick. Die Leute haben keine Angst mehr. Es ist jetzt genug, es reicht jetzt. Und das ist so ein bisschen, was zum Ausdruck kommt. Man hatte auch das Gefühl am Wochenende, dass die Zensur gar nicht mehr hinterherkam mit den ganzen Meldungen auf WeChat. Das war eine Welle, der sie einfach nicht mehr standhalten konnte. Und insofern waren die Kanäle eigentlich auf. Jetzt muss man sagen, Andi, also wenn man sich anschaut heute Morgen, die ersten Bilder, die mir Freunde aus Shanghai geschickt haben, von dieser Straße dort, die heißt nämlich Urumqi Road. Ja, also es gibt einen großen Teil von Shanghai, da sind alle Straßen nach Städten in China benannt. Und es gibt halt dann auch eine Urumqi Road, ist eine relativ bekannte Straße mit guten Restaurants und kleinen Läden. Die ist komplett verbarrikadiert, gesperrt. Und es geht so weit, dass die Leute, die dort an der Kreuzung, wo gestern der große Auflauf stattgefunden hat, die Leute einfach, die stehen bleiben wollen, von Polizisten weiter weggeschubst und zum Weitergehen gedrängt werden. Also man sieht schon die ersten Gegenreaktionen jetzt. Man hat gelernt vom Wochenende. Man weiß, wie man so etwas jetzt verhindern kann. Zumindest an bestimmten Kernpunkten. Man kann nicht überall gleichzeitig sein, das ist völlig klar. Aber an diesen jetzt, sage ich mal, historisch schon sensitiven Punkten für die letzten 84 Stunden wird es jetzt wesentlich schwieriger, etwas zu organisieren. Aus der Sicht der Regierung ist natürlich jetzt die Frage, was passiert jetzt? Ja, und viele äußern die Angst, dass es vielleicht zu Gewalttätigkeiten kommen könnte, wenn diese Demonstrationen weiter stattfinden. Und ich glaube, dass die Regierung da am besten beraten ist, das zweigleisig zu fahren, nämlich einerseits diese Corona-Beschränkung wirklich so weit es geht runterzufahren, ja, die Leute zu beschwichtigen und andererseits jetzt auch wirklich anfangen mit neuen Impfmaßnahmen, gerade was die ältere Bevölkerung angeht. Ein Aktienfreund von mir meinte gar nicht nur spaßeshalber, dass man wirklich jetzt mal darauf achten solle, wie sich die Pfizer-Aktie in den nächsten Stunden und Tagen bewegt, weil es nicht auszuschließen ist. Wir wissen ja, nach dem Besuch von Olaf Scholz in Peking wurde der Pfizer-BioNTech-Impfstoff ja zumindest für die Ausländer in China schon zugelassen. Vielleicht, weil China im Augenblick noch keinen eigenen wirksamen mRNA-Impfstoff hat, vielleicht ist das der erste Schritt, Pfizer-BioNTech in China zuzulassen. Und zumindest dafür zu sorgen, dass die 60-Jährigen, insbesondere die über 80-Jährigen, in China geimpft werden. Weil, wenn man wirklich eine Aufhebung der Corona-Maßnahmen im Sinne hat, auch um die Leute jetzt wirklich mal zu beruhigen, zu sagen, es ist jetzt vorbei, wir gehen in die Normalität zurück, wir haben den Winter vor uns, wir wissen, das ist eine Zeit, wo der Virus nochmal wieder besonders aktiv wird, dann hat das für China drastische Folgen. Also wir reden von mindestens 1,5 Millionen Toten. Das wird sich nicht verhindern lassen. China hat ungefähr drei ICU, Betten pro 100.000 Bevölkerung, da liegen wir in Deutschland beim Zehnfachen. Wenn es also da zu einer entsprechenden Welle kommen würde, nachdem die Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben werden in China, werden die über das 15-fache überbelastet. Das heißt, der Xi Jinping ist im Augenblick in einer brutalen Klemmensituation, weil er, wie er es macht, wird es negative Folgen geben. Ja, weil wenn man nach über 2, 3 Jahren und diesen brutalen Corona-Maßnahmen jetzt einfach aufmacht und trotzdem jetzt 1,5 Millionen Leute sterben, dann kann das der Bevölkerung auch nicht gefallen. Denn man darf nicht vergessen, jeden Abend, wenn man die Abendnachrichten auf CCTV sieht, dann kommen Chinas Fallzahlen, die liegen dann bei 3.000, und dann kommen die amerikanischen Fallzahlen, wo schon über 1 Million Menschen gestorben sind und fast 100 Millionen Menschen den Coronavirus sich zugezogen haben. Das heißt, dieser systemische, ideologisierte Ansatz, besser dazustehen als die Amerikaner, wird dann auch wegfallen. Und das ist auch wiederum ein Preis, den er zahlen muss.
Wenn dieses Narrativ, wir haben einen Impfstoff, der wirkt, ihr seid geschützt, wir brauchen das Ausland nicht, wenn dieses Narrativ nicht mehr zu halten ist, und momentan sieht es ja danach aus, was passiert denn dann, wenn jetzt schon 10 Menschen ums Leben gekommen sind und ein landesweiter Protest ausbricht?
Naja, das ist ja einer der Gründe, glaube ich, warum ein Pfizer-BioNTech, die ja schon vor einem Jahr einen Deal mit dem großen chinesischen Investmenthaus Fosun gemacht haben, den Impfstoff in China produzieren zu lassen, aber seit einem Jahr auf die Produktionslizenz von der Zentralregierung warten, dann muss man, ein Schelm ist, wer Böses dabei denkt, aber muss man davon ausgehen, dass sie halt das Eingeständnis, dass der eigene Wirkstoff nicht gut genug zu sein, einfach zu schwer einzufordern ist. Ja, und der zweite Punkt ist halt, und darüber rede ich ja viel auf LinkedIn auch, dass wir nicht wirklich wissen, warum man keine knallharte Kampagne macht, um die 60 und insbesondere über 80-Jährigen zu einer kompletten Impfung zu bewegen. Also da hat die Regierung tatsächlich Angst. Ich muss mir mal vorstellen, was sie alles gemacht haben in den letzten 2 Jahren. Ja, also das ist ja schon ein Apparat, der dort tätig geworden ist. Das hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Aber die Alten sind bisher verschont geblieben von dieser radikalen Forderung, sich impfen zu lassen. Und ich glaube, da liegt das wirkliche Problem begraben.
Die Situation, wie sie jetzt ist, die Entwicklung, sie ist sehr dynamisch, sie hat sich aufs ganze Land ausgebreitet, es ist ein breit laufender Protest. Jetzt gibt es die ersten Gegenmaßnahmen der Regierung in Peking, haben wir jetzt gehört. Ist das ein historisches Ereignis, was wir da gerade erleben, dessen wir Zeuge sind?
Ich würde sagen, schon jetzt kann man sagen, das wird in die Geschichtsbücher eingehen als eine Protestwelle, die es so seit 1989 nicht mehr gegeben hat. Alle, die ich kenne in Peking, auch gerade jetzt junge Freunde, die 89 auch gar nicht mehr wirklich kennengelernt haben, jedenfalls nicht aktiv, sagen, das, was da jetzt gerade stattgefunden hat, in dem Ausmaß, im Herzen Chinas, wenn man in Peking am Dritten Ring, vor dem Kempinski Hotel so eine Demonstration sieht oder in Shanghai in der Urumqi Road, das ist etwas wirklich ein etwas Historisches. Und ich glaube, dass es so historisch ist, sieht man auch daran, dass es in den staatlichen Medien kein Wort dazu gibt. Meine Frau hat gerade mit ihrem Vater gesprochen, sitzt oben in Harbin, der Hauptstadt von der Heilongjiang-Provinz. Der weiß gar nicht, was da gerade passiert im Land. Ja, und sie ist natürlich auch sehr vorsichtig, das entsprechend zu umschreiben, wenn sie mit ihm telefoniert, um ihn nicht in irgendwelche Schwierigkeiten zu bringen. Aber die Menschen haben gar keine Ahnung, was eigentlich im Land gerade passiert. Wenn man die Nachrichten sich anschaut, um 8 Uhr im Staatsfernsehen, es ist eine heile Welt. Ja, the Chinese Dream is alive, Andy. So sieht das im Augenblick aus.
Mirko Wurmuth, Dankeschön für diese Insights, für diese auch persönlichen Insights. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Die Zeiten sind sehr bewegend. Es tut sich sehr viel. Ich drücke allen die Daumen und bleiben Sie gesund und wir bleiben in Kontakt. Dankeschön für dieses Interview.
Ganz lieben Dank, Herr Groß.
Börsenradio Network AG.